Wir befinden uns in einer Predigtreihe, wie die meisten von euch hoffentlich wissen, über Jesus und die Mächte der Finsternis. Und es sind jetzt schon 4 Predigten gewesen. Und letzte Woche Sonntagabend saßen wir zusammen und haben überlegt, ja, wie machen wir jetzt weiter? Und ich wusste irgendwie innerlich, das ist noch nicht vorbei oder noch nicht zu Ende. Und es ist noch nicht alles gesagt, was gesagt werden soll. Und dann gab es verschiedene Vorschläge und das war alles, der Heilige Geist hat mir kein Zeugnis dazu gegeben und ich hatte keinen Frieden darüber. Und so habe ich immer wieder diese Woche gebetet und es war eine sehr beschäftigte Woche. Kathi hatte Geburtstag und gestern Morgen hatte ich gebetet und es kam nichts vom Herrn. Und also weil ich meine Botschaften normalerweise im Gebet bekomme, nicht in irgendwelchen schlauen Büchern, wo man sie als am ehesten vermuten würde. Und heute Morgen saß ich auf dem Balkon und hatte eine Gebetszeit, habe Bibel gelesen und nichts. Und ich habe das schon oft erlebt, dass der Herr mich zappeln lässt. Und er hat immer damit eine Absicht. Aber es ist immer wieder unschön. Man gewöhnt sich nie daran. Wenn man weiß, hier sitzen Leute, die haben einen Hunger nach dem Wort Gottes. Man hat eine Verantwortung als Prediger. Man kann ja nicht einfach irgendwas erzählen. Und so ist es gut, dass man sich nicht dran gewöhnt. Und es ist aber gut, auf Gott zu vertrauen. Und als dann Kathi heute Morgen vom Joggen zurückkam, sagte sie, ja, es hat mich so bewegt, als ich hier rumgelaufen bin, all die Fenster zu sehen und zu wissen, hinter jedem Fenster sitzen Menschen, die Jesus brauchen. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen. Über ein Thema, was mich schon seit langen Jahren beschäftigt und was auch eine der ersten, also als ich das zweite Mal gepredigt habe, war das mein Thema. Und ich habe jetzt aber bestimmt 5, 6 Jahre nicht darüber gesprochen. Aber ich denke, heute möchte der Heilige Geist, dass wir darauf eingehen. Und ich befürchte, dass viele von uns dem wahrscheinlich nicht folgen können. Und das euch möchte ich mein Bedauern ausdrücken im Vorfeld. Aber ich hoffe, und es ist mein Gebet, dass der Herr vielleicht 1, 2 Sachen nimmt aus dem, was jetzt folgt, um es euch zu offenbaren. Und dafür müssen wir beten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns als deine Gemeinde hier in diese Welt gesetzt hast, gelassen hast. Du hast explizit noch zum Vater gesagt, ich bete nicht, dass du sie wegnimmst. Manchmal denken wir, oh Herr, hätte er nur gebetet, dass wir weggenommen werden. Aber du hast gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du sie wegnimmst. Lass sie in dieser Welt. Und Herr, das sollte uns aufhorchen lassen. Das heißt, wir haben eine Bestimmung, da ist eine Absicht dahinter, da ist ein Plan dahinter. Jesus hatte Gedanken darüber und ich bitte dich, dass du uns diese Gedanken heute offenbarst. Dass du heute zu uns redest und dich verherrlichst. Und dass du uns demonstrierst, was die Gemeinde in all dem zu tun hat. Vater, auch das, was wir vor 2 Wochen gesagt haben, dass die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten demonstrieren soll. Vater, erklär uns das weiter, was das bedeutet. Erklär das, wie wir als Gemeinde da reifen können, wie jeder Einzelne, wie wir in den Familien, in den Hauskreisen reifen können, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir etwas zu demonstrieren haben. Wo wir nicht ein Korken sind in den Weiten des Ozeans und hin und her getrieben werden, sondern wo wir auf dem Felsen stehen und vom Felsen aus auf unsere Feinde rings um uns her herabschauen, wie es geschrieben steht im Psalm 27. Halleluja. Offenbare uns diese ganzen Geheimnisse, Vater, die uns so hoch erscheinen. Du musst sie uns kommunizieren, du musst sie in unsere Herzen hineinlegen. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß noch nicht, welchen Titel ich der Botschaft gebe. Aber lasst uns mal starten. Apostelgeschichte, Kapitel 15. Apostelgeschichte, Kapitel 15 ist ein zentrales Kapitel in der Apostelgeschichte. Und hier geht es um das sogenannte Apostelkonzil oder Apostolische Konzil. Und das war eine Versammlung von internationalen Aposteln, die sich zusammengetroffen haben im damaligen geistlichen Zentrum Jerusalem. Und sie hatten wichtige Fragen zu diskutieren. Ja, und sie haben nicht gewartet, Herr, gib uns Antwort, sondern sie haben wirklich diskutiert. Da heißt es, und sie hatten viel Schlagabtausch und da ging es heiß her. Paulus ist zu Hochtouren aufgefahren, als es da um seine Themen ging. Und ich wäre gern dabei gewesen. War ich aber nicht. Und deshalb muss ich mich mit dem Bericht hier begnügen. Und zwar ging es darum, ob die Heidenchristen, die sich zu Christus bekehrt hatten, die aber nichts mit Israel, mit den Juden zu tun hatten, ob die sich jetzt beschneiden lassen müssen und ob sie verpflichtet werden, das ganze Gebot von Moses zu halten. Uns erscheint das ein bisschen fremd, weil sowas wird heutzutage in der Gemeinde überhaupt nicht mehr. Okay, es gibt ja betrügerische Lehren, Geister von Dämonen, die da andersrum, egal. Das ist im großen Teil kein Thema mehr, aber das waren damals die ganz wichtigen Themen, wo es auch ums Ganze ging. Was bedeutet es denn, Christ zu sein? Was bedeutet es denn, dass wir aus Gnade gerettet sind? Und wir kennen das Ergebnis dieses Treffens, dass den Heidenchristen diese Last abgenommen wurde und sie ihnen gesagt wurde, sie sollen sich nicht beschneiden lassen, sie müssen nicht das Gesetz des Moses halten. Und hier gibt es ein Zitat, das beginnt ab Vers 13, wo Jakobus spricht. Jakobus, der Bruder des Herrn, der Bruder von Jesus. Als sie aber schwiegen, ja, das war was ganz Besonderes, als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon, das ist also Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Das ist Israel. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Jakobus zitierte den Propheten Amos. Und für ihn ist die Gemeinde Jesu Christi die Erfüllung dieser Prophetie. Er sagt, Gott hat sich ein Volk ausgesucht für seinen Namen, Israel, die Juden. Und dann heißt es, aber es kommt eine Zeit, nach diesem will ich zurückkehren und die verfallenen Trümmer der Hütte Davids wieder aufrichten, damit auch die übrigen Völker, alle anderen Völker, den Herrn suchen und ihn finden. Halleluja. Die Hütte Davids, was ist das? Ich weiß nicht, was du dir unter dem Begriff Hütte vorstellst. Wir sagen ja manchmal so, ich muss mal auf die Hütte. Das ist nicht damit gemeint, ja. So, lasst uns mal ein kurzes, aber knackiges Bibelstudium beginnen im ersten Chronik. Zurückblättern ins Alte Testament. Ich gebe euch einen kurzen Abriss, was da passiert ist. Und zwar öffnen wir Kapitel 16. Das Volk Israel hat einen König begehrt. Und hat gesagt, wir wollen sein wie die Völker rings um uns her. Wir wollen sein wie jedes normale Volk. Wir wollen einen König haben. Ja, und der Irrtum der Juden hat sich bis heute nicht verändert. Ein Volk wie jedes andere. Mit einem Land wie jedes andere. Was es aber nicht sein kann. Und Gott hat sich auf diesen Wunsch eingelassen und hat ihnen einen König gegeben, das war der König Saul. Und der König Saul ist sehr schnell vom Herrn abgewichen, ist Gott nicht treu gewesen. Und Gott hat ihn verworfen, weil er ungehorsam war. Und hat ihn einen König hervorgebracht, einen König auserwählt, das ist der König David, ja? Von dem haben wir alle schon mal gehört, im Kindergottesdienst oder anderswo. Und David ist eine der zentralen Persönlichkeiten im Alten Testament. Besonders, wenn es darum geht, dass Israel einen Messias bekommt. Gott hat David versprochen, es wird auf dem Thron Davids immer ein Nachfahre Davids sitzen. Und die Juden und auch wir natürlich sehen, dass es eine Prophetie auf den Christus, der auf dem Thron Davids sitzt und von Jerusalem aus über die ganze Erde herrscht. David ist ein Bild für Jesus selber. Die Bibel nennt ihn Prophet. Die Bibel nennt ihn ja einen König. Und David, besonders in den Psalmen, aber da werden wir später noch hinkommen, zeigt immer wieder auf besondere Weise seine Erkenntnis und seinen Einblick in den Heilsplan Gottes. Jesus zitiert David und sagt zu den Pharisäern, jetzt erklärt mir mal Folgendes. David sagt zu Gott, oder David sagt in dem Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und dann fragt David die Pharisäer, wenn der Messias der Herr von David ist, wie kann er sein Sohn sein? Weil niemand ist größer als sein Vater, sondern da gibt es diese Ordnung. Und Jesus sagt, wie kann das sein, dass der Sohn Davids der Herr von David ist? Das funktioniert doch nicht. Und er deutet an und sagt, das ist nicht der Sohn Davids in dem Sinne, sondern es ist der Sohn Gottes. Und und David hat ihn gesehen, hat den Christus gesehen und hat gesagt, das ist mein Herr. Und so sprach der Herr zu meinem Herrn. Halleluja. Und dann siehst du ganz viele, die Gerechtigkeit aus Glauben. David hatte das schon. Die Gerechtigkeit aus Glauben. Und ganz viele Dinge, wo wir denken, das ist neutestamentlich, die hatte David schon erkannt. Und so ist er ein Sinnbild für den Christus selber. Ein königlicher Priester, der gleichzeitig Prophet ist, wie Jesus selbst. David hat Dinge gemacht, die waren nur den Priestern vorbehalten. Ein Beispiel kriegt er noch. Und ihr dürft das gerne selber entdecken. Es ist total spannend, sich das unter diesem Aspekt, die Geschichte von David in Chronike und in Samuel und natürlich die Psalmen durchzulesen. Jesus geht mit seinen Jüngern durch die Saaten und die Jünger machen das, was für arme Leute erlaubt war, nämlich die Saaten mit den Händen abernten, um die Saat zu essen. Das war armen Leuten erlaubt. Aber sie haben es am Sabbat gemacht. So, und dann sagen die Pharisäer, keine Ahnung, die haben sich da wahrscheinlich im Feld versteckt, weil keine Ahnung, wo die herkamen. Ja, ich stelle mir das vor, dass sie dann so hier, Moment, das ist verboten, dass sie auf einmal auftauchten und sagt, das ist verboten, weil das am Sabbat ist. Und dann sagt Jesus ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat? Als ihn und die Männer, die bei ihm waren, hungerte. Und er hat die Schaubrote genommen, die nur erlaubt waren für die Priester, sie zu essen. Und hat sie den Männern gegeben. Und dann sagt er, so ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. David ist ein Bild für Christus selbst. Und so sprengt er unser Verständnis von dem, was alttestamentlich ist. Und für die meisten Christen auch das, was neutestamentlich ist. So, aber jetzt habe ich mich ganz schön, okay, ihr könnt das selber entdecken. David wird König und das allererste, was er tut, ist Jerusalem befreien weil er weiß, das ist die Stadt, wo Gott seinen Wohnort bestimmt hat. Und zweitens, er holt die Bundeslade zurück. Die Bundeslade war mehrere Jahrzehnte nicht im Heiligtum. Der israelische Gottesdienst, der jüdische Gottesdienst spielte sich im Heiligtum ab. Und da haben sie alle möglichen Abendopfer, Morgenopfer, Rauchopfer, Schaubrote, dieses Opfer, Sündopfer. Den ganzen Tag war da ein religiöser Betrieb am Laufen. Aber hinter dem Vorhang war gar keine Bundeslade. Die Herrlichkeit Gottes, der Sprachort, so nennt Mose ihn, der Ort der Begegnung mit Gott war gar nicht da. Merkt ihr was? Wie oft leben wir so? Der religiöse Betrieb ist am Laufen. Wir machen das, was wir immer machen, weil das christlich ist, weil das richtig ist. Aber hinter dem Vorhang ist gar nichts. Schon lange kein Leben mehr, nur noch eine Maschine. Okay, und David hat gesagt, Schluss damit, das muss aufhören. Wir brauchen die Bundeslade wieder zurück. Und dann heißt es, lass uns mal, ja, im erste Chronik, Kapitel 15, ich lese mal Vers 1. Und David machte sich Häuser in der Stadt Davids und errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. David machte in Jerusalem Häuser für sich, ja, ganz normal, macht jeder König, und errichtete selbst ein Zelt auf für die Lade Davids, für die Lade Gottes. Und dann in Kapitel 16, Vers 1. Und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und sie brachten Brandopfer und Heilsopfer dar vor Gott. Ich lese noch Vers 2. Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn. Dieses Zelt, was übrigens das gleiche Wort ist für Hütte, also kann man Zelt, Hütte, manchmal in den Büchern Mose ist es die Stiftshütte, ist das gleiche Wort. Dieses Zelt ist die Hütte Davids. Und das war eine ganz andere Hütte, eine ganz andere Stiftshütte, ein ganz anderes Zelt, als das, was damals in Bethel stand. Ohne Vorhof, ohne Heiliges und ohne Allerheiligstes. Es war ein offenes Zelt, es waren Zeltplanen für alle einsehbar, wo die Lade Gottes in die Mitte gestellt wurde. Das ist die Hütte Davids. Halleluja. Und dann bringt David einmal vor der Lade Heilsopfer und Dankopfer dar. Ab diesem Zeitpunkt werden in dieser Hütte Davids keine Opfer mehr dargebracht. Zumindest keine Tieropfer. Und dann sehen wir das prophetische Bild für die Gemeinde. Denn was passiert jetzt? Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn. Und er verteilte an jeden Israeliten vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Laib Brot und einen Dattelkuchen, nein, Rosinenkuchen. Halleluja. Und er Vers 4. Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein. Er hat also gesagt, kommt mal her, ihr Leviten. Und die dachten schon, ja, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir sind hier da, um das Brot hinzulegen und den Leuchter zu bedienen und die Opfer zu opfern und zu schlachten. Aber nein, David sagt etwas anderes. Er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, vor der Lade des Herrn, ohne Zwischenwand, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten. David sprengt alle Rahmen. Diese heilige Bundeslade Gottes, ja, sie dahin zu bringen, war sehr kostspielig. Es hat einem Mann das Leben gekostet. Usa hat die Lade des Herrn angefasst. Und wenn man den hebräischen Text wörtlich nimmt, hat es in der Mitte hat's ihn durchgespalten. Peres Usa, einen Riss gemacht. Und diese Lade, diese furchtbare Lade, wo alle eigentlich einen Heidenrespekt davor hatten, wo Leute Angst davor hatten. Und sagen, wenn wir das dürfen wir gar nicht mal sehen. Die durfte nicht transportiert werden, ohne dass Decken drüber gelegt wurden. Die durfte niemand sehen, weil niemand darf die Herrlichkeit Gottes angucken, anfassen. Es war das Allerheiligste vom Heiligsten, was es gibt. Und David nimmt diese Bundeslade und stellt sie in ein offenes Zelt und sagt, jetzt kommt ihr mal her, ihr Leviten, ihr macht es so wie ich. Ihr stellt euch vor die Bundeslade und preist und lobt unseren Gott. Halleluja. David hatte was verstanden. Er sagt im Psalm 51, Tieropfer hast du nicht verlangt, sonst würde ich sie dir geben. Du sehnst dich nach Wahrheit im Innern. Du willst mein Herz. Du willst Lobpreis, Anbetung, Dankbarkeit. Gott möchte, dass wir ihm unser Herzen hingeben. Er möchte, dass wir ihm gehorchen. Er möchte, dass wir ihm unser Leben geben. Nicht diesen äußeren Gottesdienst, nicht das Gemache und Getue, sondern er möchte unser Herz. Und das ist ein erster Vorschatten von dem, was jetzt normalerweise erfüllt sein sollte, hier in der Gemeinde. Die offene Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes anwesend. Und wir stehen da und beten ihn an aus Liebe. Vielleicht fragst du jetzt, was hat das mit mir zu tun? Alles. Das ist der Grund, weshalb du lebst. Das ist der Grund, weshalb du da bist, um vor Gott zu sein. Das ist das Ziel und die Bestimmung eines jeden Menschen, in einer Beziehung zu Gott zu leben. Das ist der Grund, weshalb Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Jetzt lassen wir mal weiterlesen, Vers 5, was jetzt passiert. Also sie sollten ihn rühmen, preisen und loben. Asaf, das Oberhaupt, und als zweiten nach ihm Seraja, nach ihm dann Jehiel und Shemiramot und Jehiel und Matthia und Eliab und Banaja und Obed-Edom und Jehiel mit Harfeninstrumenten und mit Zithern und Asaf auf Zimbeln musizierend. Wörtlich steht hier bei mir in der Elberfelder eine Fußnote, sich laut hören lassend. Zimbeln ist ein altertümliches Schlagzeug, übrigens. Und die Priester Benaja und Jahaziel ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundes Gottes. David sagt nicht nur, ihr steht jetzt hier vor der Gegenwart Gottes, vor dem Herrn, und sollt ihn rühmen, loben und preisen. Nein, er holt die Instrumente aus den Götzentempeln und sagt, hier, jetzt du nimmst die Trompete, du nimmst die Zimbeln und ihr macht einen richtig lauten Krach und betet Gott an. Ihr macht Lobpreis vor ihm, ihr rühmt ihn. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen, was sie tatsächlich gemacht haben. Ihr preist ihn mit Instrumenten, mit Musik. Ich kann mir vorstellen, wie die da standen. Ja? David bringt die Instrumente, lässt sie alle herbringen und die so, das war ja was völlig Neues, undenkbar zu der Zeit. Völlig undenkbar, dass man Instrumente, mit denen man Lärm macht, das, was die Götzendiener machen. Ja, eine schellende Zimbel. Paulus sagt das im 1. Korinther 13. Das sind Instrumente für den Götzendienst. Und jetzt kommst du, David, mit den Instrumenten und ich soll hier vor der Heiligkeit, vor der Gegenwart, vor der Herrlichkeit Gottes, die, wenn ich sie nur schief angucke, ich tot umfalle. Ich soll jetzt hier anfangen, in die Zimbel zu schlagen, laut zu trompeten und den Herrn zu preisen. Und David sagt ja. Das ist übrigens genau dasselbe, was David gemacht hat, als er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Er hatte ein Priestergewand an, das priesterliche Ephod, was niemand anziehen durfte, außer die Priester. Und er hat aber nicht ganz ehrerbietend und ehrwürdig ging er daher und sagte, verneigt euch alle, der Herr kommt daher. Nein, er hat gesagt, ich will mich demütigen vor meinem Gott. Ich möchte das Lächerlichste machen, was ich kann. Und das ist hüpfen und tanzen und springen und jubeln und schreien und mich auslassen wie ein Wahnsinniger. Und da haben wir schon den ersten Unterschied zu den Lobpreis-Shows, die wir heute haben. Die Videos, die wir so gerne im Internet anklicken und wo sie durchgestylt und cool daherstehen, das ist nicht das, was David gemacht hat. David hat sich gedemütigt, ist niedrig geworden. Er ist nicht zum Superstar geworden. Auf den ersten Anblick mag das scheinen wie die super charismatischste Gemeinde, die wir uns vorstellen können oder die wir mal gesehen haben. Aber hier ist das Zentrum, das Herz. Nicht die Show, nicht das, was geliefert wird. Okay, Halleluja. Ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundes Gottes. Das war das allererste 24-7-Gebet, ja, was heute so im Trend liegt. Jeder will 24-7 machen. Mal sehen, wie es in 10 Jahren aussieht, ob das dann immer noch so trendig ist. Das hat David sich ausgedacht. Wir beten den Herrn an, wir preisen ihn, wir loben ihn, wir beten vor ihm, wir haben Fürbitte vor ihm, wir tanzen und preisen ihn rund um die Uhr. 288 Sänger, deren Job es war, die ihr Brot dafür bekommen haben, ihren Gehalt dafür bekommen haben, den Herrn zu preisen und zu loben. Beamte, vom Staat angestellt. Das ist Theokratie, Gottesherrschaft. Halleluja. Jetzt lasst uns mal zu Vers 37 gehen. Habe ich mir hier notiert. Da steht das Ganze nochmal. Und David liest dort, vor der Lade des Bundes des Herrn, vor der Lade, den Asaf und seine Brüder, damit sie ständig vor der Lade Dienst täten, nach dem täglichen Bedarf. Halleluja. Sie wurden eingesetzt, vor der Lade diesen Dienst zu tun, zu loben, zu preisen, Gott Dankbarkeit auszudrücken. Vielleicht fragst du dich, was hat das mit den Mächten der Finsternis zu tun? Da kommen wir noch dahin. Wir sind immer noch in der Predigtreihe. Halleluja. Danke, Jesus. So, dann lasst uns mal 1. Chronik 25 aufschlagen. Ja, wir hatten jetzt schon musizieren, den Herrn preisen. Ein Vers, jawohl. Ihr könnt dann noch in 1. Chronik 16, 7 bis 10 lesen, aber vielleicht kommen wir dann gleich dahin zurück. Gehen wir erstmal 25. 1. Chronik 25, Vers 1 bis 7. Und David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hemans und Jeduthuns zum Dienst aus, die mit Zithern und mit Harfen und mit Zimbeln weissagten. Wie bitte? Ich dachte, das sei eine Erfindung der charismatischen Bewegung. Nein, ist es nicht. Sie haben ihre Instrumente genommen und haben, ja, da gibt es mir auch eine Fußnote, geisterfüllt gespielt. Geisterfüllt gespielt. Sie haben geweissagt mit ihrer Musik, Prophetien ausgesprochen mit ihrer Musik, Lieder empfangen und diese als Prophetie ausgesprochen. Die meisten der Psalmen, über 2/3, sind so entstanden. Wir stellen uns das vor, dass jemand da ganz allein in seinem Kämmerlein sitzt und überlegt, ja, was reimt sich jetzt? Auf Gott reimt sich Spott, ja, oder nein, das ist nicht so. So würde ich anfangen zu reimen, ja. Ich habe ja ein Gedicht vorgetragen bei der Hochzeit von meinem Bruder, als ich selbst geschrieben hatte, und ich habe das so gemacht. Was reimt sich auf, oh, ist das schwer. Aber Die Psalmen sind ganz anders entstanden. Die Psalmen sind auch keine Liturgie. Die Psalmen sind Ergebnisse aus dem Lobpreis der Hütte Davids. Spontane Lieder. Manchmal findest du so in den Psalmen diese so Sela und andere so diese und jene Melodie und so Anweisungen, wie man das zu spielen hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, da war die Bundeslade Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes war dort. Und in dieser Gegenwart haben sie geisterfüllte Lieder empfangen, gesungene Prophetien, gesungene Worte Gottes, die sie ausgesprochen haben. Nicht damit, warum, das werden wir gleich noch sehen, nicht damit sie eine schöne Zeit haben und alle irgendwie ein bisschen Gänsehaut, sondern das hatte ein Ziel, einen Zweck. Und das ist die höchste Form von Lobpreis. Nicht auf Krampf und auf Druck, sondern vor Gott zu sein und die Worte, die er gibt, zu ihm zurückzusingen. Ein Wechselgesang. Viele der Psalmen sind Wechselgesänge, wo ein Leiter singt und die Gemeinde antwortet. Unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und das wurde für uns aufgeschrieben. In dieser Hütte Davids gab es Schreiber, die diese Lieder aufgeschrieben haben. Ja, was heute über Kamera und Handy läuft, mussten wir damals noch schwierig aufschreiben. So, und sie haben geweissagt, haben prophetisch gesungen. Und ihre Zahl, die Zahl der Männer, mit die ihren Dienst taten, war von den Söhnen Asafs, Sakko und Josef und Netanja und Azarila, die Söhne Asafs. Unter der Leitung Asafs, der nach Anweisung des Königs weissagte. Halleluja. David war mittendrin. Und er hat ihm gesagt, pass auf, so musst du das machen. Und hat ihn erklärt, wie der Asaf, ja, und Asaf hatte dann auch mehrere Psalmen geschrieben, wie der Asaf sein Instrument spielt und vom Herrn ein Lied bekommt und diese göttliche Fähigkeit, unter der Salbung Gottes ein Instrument zu spielen, das ist etwas so Heiliges und so von Gott gewirkt und hat nochmal nichts mit Show zu tun. Das meiste, was wir heute als gesalbten Lobpreis sehen, ist ein menschlich produziertes Werk. Also würde ich mal sagen, könnte auch anderer Meinung sein. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Gott ein schwaches Gefäß nimmt und sich durch dieses Gefäß in der Musik verherrlicht. Das ist das, was hier passiert ist. Der König hat gesagt, König David, du spielst jetzt, geistgesalbt. Nimm dein Instrument und fange an, auf Gott zu hören und sprich aus, was er sagt. Und er war der Leiter und alle anderen haben es ihm nachgemacht. Seht ihr da diese, ich stelle mir da so ein Orchester vor, ein göttliches Orchester, eine göttliche Sinfonie, wo es eine Einheit gibt zwischen dem Lobpreisteam, also denen die Musik machen, und der Gemeinde, und der Geist des Herrn gebraucht die Gemeinde, um seine Worte, die Worte Gottes auszusprechen, zu verherrlichen in die unsichtbare Welt. Nicht auf YouTube oder Facebook, in die unsichtbare Welt hinein. Und da passieren gewaltige Dinge. Der Lobpreis ist nicht das Vorprogramm zur Predigt. Lobpreis an sich ist geistlicher Kampf. Noch eine interessante Sache, die ich hier herausstellen möchte. Ich lese einfach mal weiter. Vers 3. Von Jedutun, die Söhne Jedutuns, Gedaja und Zeri und Jesaja und Haschpia und Matitja und Shimi, zusammen 6. Unter der Leitung ihres Vaters Jedutun. Ja, das war eine Familiensache. Halleluja. Der mit der Zither weissagte, ja, geisterfüllt spielte, um den Herrn zu preisen und zu loben. Vers 4 und 5. Oder Vers 4 können wir auslassen, Vers 5. Alle diese waren Söhne Hemans, Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Des Sehers, des Königs, nach der Zusage Gottes, seine Macht zu erhöhen. Der Heman war ein angestellter Prophet. Es gibt ja diese Lehre, dass Seher und Propheten was Unterschiedliches sind. Für mich ist das, also ich finde, dass es Quatsch ist und ich kann es auch biblisch belegen, aber er war ein königlicher Prophet, angestellt dazu, seine Söhne anzuleiten, prophetisch zu sehen und zu erkennen. Und dann heißt es, um nach der Zusage Gottes, nach dem Wort, was von Gott kommt, Gottes Macht zu erhöhen. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn du die Psalmen nimmst und Gott spricht zu seinem Volk in prophetischer Weise und sagt, ich bin der Herr, dein Fels. Dann haben sie nicht gesagt, oh super, jetzt bin ich getröstet, Halleluja, der Herr ist mein Fels, ich gehe ermutigt von hier weg. Nein, dann haben sie genommen, ja Gott, du bist unser Fels. Bei dir sind wir sicher, bei dir stehen wir fest. Bei dir kann was auch immer für eine Brandung kommen. Uns kann nichts erschüttern, weil wir in dir sind, weil wir auf dir stehen. Du bist unsere Rettung, du bist unser Heil. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte flieht zu ihm und ist sicher. Und dann bringen sie das Wort, was von Gott kam, zurück zu Gott und erhöhen seine Macht. Warum? Keine Ahnung. Ich kann es euch aber andeuten, warum. Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen auf dieser Welt. Er könnte ja alles selber machen. Gott kann ja alles selber machen. Der braucht uns ja eigentlich nicht. Aber er liebt es, uns zu gebrauchen, sein Reich zu bauen, sein Wort zu verkündigen, seinen Lobpreis groß werden zu lassen. Er liebt es, uns zu nehmen, die schwachen, verachteten, kleinen Menschlein, zeitlich ein Hauch, ein Dampf, sagt David selber. Ja, auch ein Wort, was von Gott kommt. Wir sind ein Dampf, Halleluja. Und Gott nimmt diesen Dampf, um sich zu verherrlichen. Das ist die Ehre Gottes. Das ist die Ehre Gottes. Also, jetzt haben wir verschiedene Sachen. Wir haben Lobpreis, wir haben den Ruhm Gottes, wir haben Weissagung, prophetisches Reden und wir haben die Macht Gottes, das Wort, was von Gott kommt, die Zusage, die von Gott kommt, drehen wir um in unserem Mund und wir erhöhen mit unserem Mund die Macht Gottes. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir Macht gegründet, Psalm 8. Wozu das alles? Erinnert euch an Psalm 15, Apostelgeschichte 15. Damit die übrigen Völker den Herrn suchen. Ich zeige euch mal ein paar Bibelstellen. Habe ich vorhin hier vorbereitet. Deswegen Psalm 95. Kommt. Lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. Halleluja. Kommt, sagen sie, kommt. Wir wollen wieder hingehen zur Bundeslade des Herrn. Wir wollen wieder hingehen vor sein Angesicht. Wir wollen ihm zujubeln, wollen ihm zujauchzen. Denn ein großer Herr ist, wie heißt es? Denn ein großer Gott ist der Herr. Ein großer König über alle Götter. Halleluja. Wir denken uns, was haben jetzt auch immer die anderen Götter da zu suchen? Tja, was haben die da zu suchen? Wenn die Bibel von Götzen und Göttern spricht, kannst du dir sicher sein, da steckt ein dämonischer Geist dahinter. Götter sind nichts anderes als Dämonen. Amen. So, wenn wir, ja, Ezekiel erzählt das ja immer so ein bisschen spaßig, dass es in Indien 330 Millionen Götter gibt. Und hinter jedem dieser Götter steckt ein Dämon, der für sich Anbetung haben will. Und der die Erkenntnis Gottes verschleiert. Und Israel war damals ein Volk inmitten von vielen Völkern. Und alle hatten ihre Götter. Alle hatten ihre Götter. Und hinter jedem diesem Gott steckte ein dämonischer Geist. Es steht, das habe ich vorhin noch rausgesucht, in 2. Mose 12, Vers 12. Brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, könnt ihr euch aufschreiben. Heißt es, Gott hat ein Strafgericht vollzogen an den Göttern Ägyptens. Mit jeder der 10 Plagen entmachtet er einen der Götter Ägyptens und demonstriert, dass er der König über alle Götter ist. Dass die Mächte und Gewalten ihm nicht gleichkommen können. 2. Mose 12, 12. Komm, lass uns das mal aufschlagen. Habe ich 2, 12 gesagt? Entschuldigung. 2. Mose 12, 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Gott hat nicht nur aus Ägypten sein Volk gerettet, nein, er hat die Mächte und Gewalten, den dämonischen Fürsten, die hinter diesen Götzen stehen, hat er seine Macht demonstriert. Und hat ein Strafgericht an ihnen vollzogen. Er hat den Sonnengott bloßgestellt und gezeigt, dass er keine Macht hat, indem er den Himmel verdunkelt hat. 3 Tage und 3 Nächte. Und so weiter. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Sonnengott ist der Einzige, der mir einfällt. Aber für jede der Plage gibt es einen Götzen, den Gott bloßgestellt hat. Und Gott geht es um wesentlich mehr, als um in der natürlichen Welt irgendetwas zu bewirken. Es gibt eine unsichtbare Welt, die real ist. Gestalten in der Himmelswelt. Dämonische Wesen, Fürsten. Und Gott will seine Gemeinde nutzen, um diesen Dämonen die Herrschaft abzunehmen. Denn die eigentlich herrschen sollten mit Christus, sind wir. Psalm 97. Ach, ich bin schon im Neuen Testament. Psalm 97, Vers 7 bis 9. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Ausrufezeichen. Halleluja. Zion hört es und freut sich, und es jauchzen die Töchter Judas wegen deiner Gerichte, Herr. Denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter. Nicht nur rühmen sie Gott und sagen, Gott, du bist erhoben über alle Götter, alle Dämonen. Jedes Knie muss sich beugen vor dir. Jede Zunge muss sich beugen vor dir. Nein, sie gehen einen Schritt weiter in der Hütte Davids und sagen, fallt vor ihm nieder. Im Befehlston. In der Einheit mit Gott selbst werden sie zum Sprachrohr seiner Worte. Ja, es sind nicht wir, die Autorität haben, erinnert euch, es ist Jesus. Wir werden zum Sprachrohr seiner Worte und gebieten den Himmelsfürsten, fallt vor ihm nieder. Ihr seid eurer Autorität, eurer Macht entbunden. Damit die übrigen Völker den Herrn suchen. Denn warum sehen sie Christus nicht? Warum erkennen sie Gott nicht? Weil der Fürst dieser Welt, 2. Korinther 3 oder 4, weil der Fürst dieser Welt ihnen die Augen verbunden hat. Sie können nicht sehen. Und es braucht mehr als eine wilde jugendliche Bereitschaft, hinauszustürmen zu den Verlorenen und ihnen von Christus zu erzählen. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich war befreit, gerettet. Ich hatte Jesus im Herzen und ich war froh darüber. Und ich habe allen Leuten, die mit mir zu tun hatten aus meinem alten Leben, habe ich erzählt, Jesus hat mich frei gemacht. Und die haben alle, schön für dich, wenn du glücklich bist, ist ja okay. Und ich dachte mir, ich habe die alle mit in den Gottesdienst geschleppt und die standen da, wo ich geheult habe und mich um mein Herz hingeschmissen habe vor Gott, gesagt, Gott, danke für deine Liebe. Da saßen die daneben und waren unberührt. Nichts ist durchgedrungen. Woran liegt das? Der Fürst dieser Welt hat ihnen die Augen verbunden. Es ist nicht, dass sie nicht wollen. Nicht nur. Natürlich gibt es auch Leute, die nicht wollen. Aber die meisten Menschen erkennen den Herrn nicht, weil der Teufel sie verblendet hat. Und das ist das Herrliche an Erweckung. Deswegen sage ich immer, wenn wir über solche Probleme reden, mit Thomas oder mit Kathi, Erweckung ist die Antwort. So mein Standardsatz. Könnt ihr euch mal irgendwo hinschreiben. Erweckung ist die Antwort. Weil in Erweckung bricht sich die Herrlichkeit Gottes Bahn, die Gegenwart des Herrn, und keine dämonische Macht kann dem standhalten. Und auf einmal gehen die Augen auf. Und die Menschen erkennen. Und das nimmt dann solche, nicht grotesk, aber solche krassen Formen an. Dass, wie zum Beispiel auf den Hybriden, sie ein Gebetstreffen hatten, ein Erdbeben kam und dann kamen die Leute mitten in der Nacht, 1 Uhr, 2 Uhr, und brachten ihre Stühle mit in die vor die Kirche und haben gesagt, ist bei euch noch Platz, wir wollen gern zum Gottesdienst kommen. Niemand hat ihnen gesagt, keiner hat ein Plakat hingehangen, niemand hat eine E-Mail rumgeschrieben. Das ist Erweckung. Und dann ist der Gottesdienst vorbei, 3 Uhr morgens, und dann steht einer aus dem Nachbardorf da und sagt zu dem Prediger, du musst unbedingt kommen im Nachbardorf, du wirst nicht glauben, was da passiert. Die Leute rennen in Panik auf die Felder. Niemand hat geklingelt und hat gesagt, ihr müsst jetzt alle raus. Sie rennen, weil die Gegenwart Gottes kam und sie auf einmal sehen, ich bin ewiglich verloren. Stellt euch das doch mal vor, da ist der Schuldirektor, ist wirklich passiert, stattlicher Mann, 60 Jahre alt, und er sitzt da auf dem Feld im Dreck und weint über seine Sünden. Und neben ihm stehen 10, 11, 12 Mädchen und beten für ihn, dass er den Durchbruch schafft und Jesus Christus erkennt, dass er sich demütigt vor dem Herrn und seinen Namen anruft. Sowas kommt nicht vom Himmel gefallen. Natürlich kommt es vom Himmel. Aber sowas kommt nicht da, wo Menschen einfach nur warten passiv und denken, ja Herr, wenn du willst, kannst du Erweckung senden. Wenn nicht, ich schaff's auch so irgendwie in den Himmel. Sowas kommt dort, wo Menschen gelebt haben, wie die in der Hütte Davids. Den Hebriden waren das 2 alte Frauen. Eine hat gehumpelt, die andere war blind. Das ist unsere Bestimmung. Nicht nett Musik zu machen, damit wir ein tolles Gefühl bekommen und irgendwie die Herzen aufgehen für die Predigt. Auch nicht, um die Portemonnaies aufzumachen, damit dann bei der Kollekte ein bisschen mehr zusammenkommt. Sondern, ja, ist auch nicht schlecht. Da hinten ist die rote Dose. Halleluja. Lobpreis ist eine Begegnung mit Gott. Und in dieser Begegnung füllt er uns und gebraucht uns, wie er möchte. Nicht in einer Show oder in einem Entertainment, wie es die Welt macht, das ist, wie es die Welt macht, sondern in einer Abhängigkeit von ihm. Wir kommen mit einfachem Herzen, ihm zu begegnen. Wie heute Morgen. Und dann sehen wir, Jesus, du hast Gnade gehabt mit uns. Aus deiner Hand haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und wir preisen ihn als den barmherzigen Gott. Als den, der auf dem Thron ist. Und dann manchmal sagt er so, und jetzt, meine lieben Kinder, dreht euch um, ja, also bildlich gesprochen, und sprecht zu den Festungen, sprecht zu den Geistern, die den Drogenhandel über Dresden ermöglichen. Sprecht zu ihnen und sagt, ihr seid entmachtet im Namen Jesu. Wie wir es hier gemacht haben, wir hatten ein Stadtgebet hier und mir wurde die Gnade zuteil, das zu leiten. Und wir haben gegen Drogen in der Gemeinde, ja, geistliche Drogen, und gegen Drogen in der Welt gebetet. 20 Minuten. Es war wenige Wochen später, dass ein riesen Drogenring von Dealern, ja, diese ganze Flut aus Tschechien, die da kommt, wird dann hier am Drehkreuz, Dresden ist das Drogendrehkreuz für ganz Deutschland, und dass ein Drogendealerring gesprengt wurde. Denkt nicht, dass das kommt, weil die Polizei irgendwie intensiv daran gearbeitet hat. Und denkt auch nicht, dass diese Drogen, diese ganzen Geschichten, auch Prostitution, Menschenhandel, all diese Dinge, denkt nicht, dass das passiert, einfach weil die Leute clever sind und sich nicht erwischen lassen. Nein, da stecken dämonische Mächte dahinter, die unser Land, unsere Stadt, die Menschen fluten wollen mit all dem, was sie von Christus abhält. Und diese dämonischen Mächte wird niemand konfrontieren, außer wir als Gemeinde. Nur wir als Gemeinde, die Gemeinde der Leib Christi, hat die Autorität, diesen Mächten entgegenzutreten. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Und dann gibt es Lügen, die promotet werden von dämonischen Einheiten. Wenn du heute die Nachrichten aufschlägst oder im Internet einfach auf einer Standardseite bist, es gibt immer mindestens einen Artikel über irgendwas mit Homosexualität. Und du kriegst den Eindruck, jeder Zweite ist homosexuell geworden. Überall gibt es Homosexualität auf einmal. Und man bekommt das Gefühl, bin ich vielleicht schwul oder wo sind eigentlich die Schwulen hier alle? Ich sehe sie gar nicht. In Nachrichten sehe ich sie ständig. Auf tagesschau.de sehe ich sie ständig oder Transgender oder was auch immer für dieses ganze Zeug, dieser ganze, ja. Und da wird uns etwas suggeriert, wie wir sein sollten. Hinter diesen Lügen, hinter diesen Trends stecken dämonische Mächte. Denkt doch nicht, dass von alleine 25.000 Menschen auf die Straße gehen. Das kommt nicht einfach von, weil wir, besonders in Sachsen, ja, wir lieben ja unser Wohnzimmer und dann kommen sie alle zusammen, schwingen ihre Deutschlandfahnen und singen die Deutschlandhymne. Denkt doch nicht, dass das einfach so von daherkommt, weil die Leute von einer politischen Überzeugung reden. Da stecken dämonische Kräfte dahinter und dann zeigen sie ihre Kreuze. Wo ich mich dann fremdschäme und denke, oh Herr Jesus, Sie sollen Ihre Kreuze bitte wieder einstecken, weil das ist nicht Christus, der da demonstriert wird. Hinter solchen Bewegungen stecken Kräfte, stecken Mächte, die etwas in Gang setzen wollen, die unser Land weg von Jesus führen wollen. Aber wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Wir gehen in die Gegenwart Gottes, wir preisen unseren Herrn, stellen uns ihnen zur Verfügung und dann, durch den Geist inspiriert, sprechen wir zu dämonischen Kräften, sprechen wir zu dem Drogenhandel, sprechen wir zu dem Menschenhandel, der Prostitution, sprechen wir zu dieser ganzen Homo-Indoktrinierung. Und wir sagen, nicht mehr bei uns. Und wir reißen das von dem Thron runter und sagen, im Namen Jesu, füllt das mit Gerechtigkeit, mit der Wahrheit. Bring die Liebe Gottes hinein. Das ist schon ein anderes Verständnis von Lobpreis, oder? Als einen netten Abend zu haben und dann gehen wir zum Lobpreiskonzert, was auch immer das bedeutet. Lobpreis ist kein Konzert. Lass uns noch als letzte Schriftstelle und dann... Jetzt, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten, entschuldigt bitte. Psalm 149 aufschlagen. Und dann stellt sich Jonathan nochmal und Anna nochmal hinter ihre Instrumente. Psalm 149. Bevor wir das lesen, möchte ich nochmal klarstellen. Ich kenne keine Gemeinde persönlich, die das lebt. Aber seht es doch als eine prophetische Richtungsangabe, wo es hingeht. Und da brauchst du keinen großen Gottesdienst. Da kannst du zu Hause mit deinem Partner, da kannst du zu Hause mit deiner Familie, du alleine kannst beten und kannst dich im Gebet, in der Fürbitte zum Gefäß Gottes machen. Und wenn ich dann merke, wir stehen hier im Lobpreis und nach einer halben Stunde ist das nicht mehr so stimmungsvoll wie sonst und dann kommt so eine Lethargie und denkt man, ach, jetzt können aber langsam die Zeugnisrunde losgehen. Jetzt haben wir es aber langsam hinter uns. Und wir sind wirklich noch nicht auf dem, und mir geht's oft genauso, wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, wo wir vor Gott stehen, um seinetwillen und von ihm gebraucht zu werden. Wir sind als Gruppe noch nicht da angelangt. Eine Gruppe, die das erreicht hat, waren die Herrnhuter. Zinzendorf. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er der Meister, wir die Brüder. Er das Haupt und wir die Glieder. Halleluja. Und sie hatten dieses 24-7, über 100 Jahre. Und haben gebetet. Und die Welt bis heute verändert. Es gibt im tiefsten Afrika Brüdergemeinden. In Amerika, Brüdergemeinden, da reden die Deutsch. Denn die ganze Welt verändert sich, als Sklaven verkauft. In die Sklaverei, stellt euch das mal vor, in die Sklaverei, sie sind zum Gegenstand, zum Besitz eines anderen geworden. Und sie riefen ihren Brüdern entgegen, damit das Lamm das Frucht seiner Leiden empfängt, die Frucht seiner Leiden empfängt. Das alles war getragen von Gebet, von dieser Proklamation, von diesem die Macht Gottes erhöhen. Viele wissen davon leider nichts mehr, was die Herrnhuter erlebt haben. Unglaublich. Ich habe letztens ein Buch gelesen über Zinzendorf und ich bin fast eingeschlafen. Weil das nur... Na, egal. Okay. Halleluja. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, ein neues Lied. Bedeutet nicht, jemand hat eine neue CD rausgebracht, sondern der Geist des Herrn gibt eine Melodie, gibt ein Lied, einen neuen Text, singt ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel, freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, mit Tamburin und Zither sollen sie ihm spielen. Ja, Reigen ist ja dieser Tanz, Kreistanz da, und dann mit Tamburin, mit Zither sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern sogar noch, auf ihren Betten. Lobpreis Gottes, Achtung, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja. Sie loben Gott und preisen ihn. Halleluja, es ist so gut. Du schmückst die Demütigen mit Heil. Wir jubeln dir zu, sogar auf unseren Lagern liegen wir noch und preisen dich, wunderbarer Gott. Lobpreis in der Kehle und ein Schwert in der Hand. Ein Schwert in der einen, eine Kette in der anderen. Um die Fürsten, die Könige der Nationen zu binden, ihre Macht, die Ausübung ihrer Macht zu stoppen. So dass die übrigen der Völker den Herrn suchen.